Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blackbox, dem Sci-Crime Podcast.
Hello, hello.
Wir freuen uns heute ganz besonders, dass wir wieder alle miteinander am Start sind, denn wir sprechen in der heutigen Folge über einen Fall, den ihr euch tatsächlich schon häufiger mal gewünscht habt, denn wie ihr im Titel unschwer erkennen konntet, sprechen wir über Frank Schmökel. Und Frank Schmökel ist sowohl Maxi als auch mir ziemlich lange, man könnte sagen, durch die Lappen gegangen, weil wir den irgendwie gar nicht als potenzielles Täterprofil auf dem Schirm hatten. Umso überraschter waren wir, als wir dann Gerichtsunterlagen gefunden haben mit über 100 Seiten Material. Das heißt, Freunde, das hier wird eine Doppelfolge.
Auf jeden Fall. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den Namen Frank Schmökel nicht kannte. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Und vor allem hatte ich keine Ahnung, was da alles dahinter steckt. Also, jetzt vielleicht kleiner Spoiler für euch, aber in meinem Empfinden ist das einer der komplexesten oder schwierigsten Fälle oder vielleicht auch schlimmsten Fälle, die wir bisher besprochen haben.
Ja.
Vielleicht nicht in der Häufigkeit der Opfer oder in der Menge der Opfer, aber in einigen anderen Aspekten, die ich jetzt nicht spoilern möchte.
Ich habe das Gefühl, in der letzten Konsequenz von dem, was seine Taten irgendwie bedeuten und von dem, was es vielleicht auch ja, bezüglich der Entwicklung eines Menschen bedeutet, wie weit jemand gehen kann und wo er mal angefangen hat. Und für mich wirft dieser Fall tatsächlich auch die Frage auf, wo hätte man noch eine Löschdecke drüber werfen können und ab wann war das Kind quasi in den Brunnen gefallen? Und gibt es tatsächlich Menschen, bei denen vielleicht sämtliche Therapie den Ausgang des Ganzen vielleicht ein bisschen abgeschmälert, aber nicht komplett verhindert hätte? Gibt es Menschen, bei denen Therapie einfach nicht hilft?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die sich in dieser Folge auf jeden Fall stellt. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang meiner Karriere, meines Berufseinstiegs noch der Meinung war, dass es sowas nicht gibt. So, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Und ich muss sagen, mit den Jahren und vielleicht auch mit diesem Podcast frage ich mich doch immer wieder, ob es die nicht doch gibt, und hatte auch schon ein, zwei Fälle, vielleicht mit diesem, ich verrate es euch noch nicht, wo ich den Gedanken hatte, doch, es gibt diese Menschen, die nicht therapierbar sind.
Ja, und da ist immer die Frage, versagt das System oder liegt es an der Person oder ist es wie immer multifaktoriell bedingt? Findet es selber raus, bildet euch eure eigene Meinung, was ihr über Frank Schmökel und die erste Hälfte seiner Taten denkt.
Bevor ich mit dem Fall starte, möchte ich gerne eine Triggerwarnung aussprechen. In diesem Fall geht es um sexuellen Missbrauch an Kindern, um Sodomie, Suizid, Selbstverletzung und explizite Beschreibungen sexueller Gewalt. Frank Schmökel wird am 19.08.1962 in dem 30.000 Seelenort Strausberg in Brandenburg geboren. Sein Vater ist Polizist, seine Mutter Hausfrau. Beide kümmern sich um ihn und seinen Bruder Rainer. Nachdem seine Eltern sich 1972 jedoch aufgrund eines Ehebruchs der Mutter scheiden lassen, verändert sich für den 10-Jährigen alles. Er bleibt mit seinem Bruder und seiner Mutter in Strausberg zurück, während sein Vater die Familie verlässt. Der kleine Frank ist wütend auf seine Mutter, gibt ihr die Schuld daran, dass die Familie zerbricht. Es ist schwer für ihn, seinen Vater gehen zu sehen. Das liegt nicht nur daran, dass er das Gefühl hat, seine Mutter bevorzuge seinen Bruder. Nein, es hat viel mehr mit der Art seiner Mutter zu tun, ihn zu bestrafen. Wann immer Frank in den Augen seiner Mutter einen Fehler gemacht hat, muss er sich nackt auf das ehemalige Bett seiner Eltern legen. Seine Mutter holt dann den Teppichklopfer und schlägt ihn damit auf den Po. Nach jedem Schlag fragt sie ihn: Gibst du es zu? Oder: Los, gib zu, dass du es getan hast. Eine halbe bis dreiviertel Stunde geht die Tortur jedes Mal. Und Frank hat schreckliche Angst vor seiner Mama. Wenn sie ihn nicht bestraft, holt sie ihn zu sich ins Bett, damit er dort schlafen kann. Manchmal zwingt sie ihn, bei ihrem Mittagsschlaf bei ihr zu liegen. Dann hält sie ihn ganz fest umschlungen und er, der sich ängstigt und ekelt, darf nicht weg. Es dauert nur wenige Monate, bis Frank die ersten deutlichen Verhaltensauffälligkeiten zeigt. Seinen ersten Orgasmus erlebt er, als er sich an einer Katze reibt und dadurch so sexuell erregt wird, dass es zum Samenerguss kommt. Mit 11 Jahren passt er auf die 5-jährige Dörte auf, mit der er Doktorspiele spielt und dabei weitere Orgasmen mit Ejakulation erlebt. In der 8. Klasse geht Frank von der Schule ab. Er beginnt eine Lehre als Rinderzüchter und findet erstmals engere Freunde und verbringt viel Zeit mit seiner neuen Clique. Während dieser Lehre wird er gemeinsam mit seinen neuen Freunden straffällig und verbringt wegen Laubeneinbrüchen, Körperverletzungen und Brandstiftungen sogar einige Zeit in Jugendhaft. Dort fällt er bei der Begutachtung durch Psychologen durch seine Stimmungsschwankungen, seine mangelnde emotionale Steuerung, das häufige Weglaufen von zu Hause, seine Reizbarkeit, mangelnde Ausdauer und Konzentration und die fehlende psychische Belastbarkeit auf. Es gibt keine Anzeichen für eine frühkindliche Hirnschädigung und auch ein Anfallsleiden wird von den Psychologen ausgeschlossen. Die Sachverständigen wissen nicht, wie sie helfen sollen. Sie versuchen, den jungen Mann zu therapieren, mit ihm zu sprechen und entlassen ihn schließlich, nachdem er seine Strafe abgesessen hat. Anschließend kehrt Frank zurück in den Beruf und arbeitet statt als Rinderzüchter nun als Melker. Dort fällt er vor allem durch seinen Fleiß und seine Hilfsbereitschaft auf. Bei Geburtstagen erscheint er immer mit einer selbstgebackenen Cremetorte. Er ist stets höflich, freundlich und hilfsbereit. Die älteren Damen in der Nachbarschaft haben nur Positives über ihn zu berichten. Anders steht es mit den Mädchen in seinem Alter. Dem schüchternen, unaufgeklärten und verklemmten jungen Mann gelingt es nicht, intime Beziehungen zum anderen Geschlecht aufzubauen. Und so bleibt er auf sexueller Ebene stets für sich. Zumindest vermuten das die Menschen um ihn herum. Denn was zuerst niemand bemerkt, Frank vergeht sich immer wieder an den kleinen Kälbern oder auch den Ziegen im Stall.
Ja, und so, ja, und dann abends und dunkel geworden ist, weil ich ja nicht wollte, dass mich irgendjemand sieht. Dann bin ich während Nacht und Nebel in meinen Stall, hab den von hinten zugesperrt, dann hab mich nackig ausgezogen, hab die Ziege am Halsband so festgebunden, damit die sich hin und her rennen kann. Und dann habe ich mir einfach vorgestellt, dass ich mit Annette, mit Sibylle, mit Simone oder mit sonst wem Sex mache.
Als das schließlich herauskommt, verliert er seinen Job als Melker und arbeitet fortan beim LPG Kulturhaus, jedoch als Bauhelfer. Immer wieder versucht er, sich anderen Menschen zu öffnen, spricht schließlich sogar mit seinem Chef über seine geheimen sexuellen Wünsche, über das Gedankenkreisen um den Körper der 5-jährigen Dörte und den Leidensdruck, den er empfindet. Alles, was er wolle, so sagt er einem evangelischen Geistlichen, sei es, normal zu sein. Frank ist 25 Jahre alt, als er Beatrice P. kennenlernt. Die 13-Jährige ist die Tochter des Leiters des Kulturhauses, bei dem er arbeitet. Immer wieder begleitet sie ihren Vater auf die Arbeit. Und immer kann Frank kaum den Blick von ihr abwenden. Sie zieht ihn magisch an, erinnert ihn immer wieder an seine sexuellen Erfahrungen mit der 5-jährigen Dörte, als er selbst erst 11 Jahre alt war. Als Frank auf der Betriebsfeier am 11.03.1988 viel Alkohol trinkt und ausgelassen mit seinen Kollegen feiert, wird er auf einmal von seiner eigenen Lust übermannt. Er macht sich auf den Weg zum Haus der Familie von Beatrice, in der Absicht, mit der 13-Jährigen Sex zu haben. Es ist dunkel und still, alle scheinen zu schlafen. So leise wie möglich steigt er auf das Garagendach, um von dort aus auf das Dach des Wohnhauses zu kommen. Nachdem er ein paar Dachziegel entfernt hat, steht er auch schon auf dem Dachboden der Familie. Schwankend vom vielen Alkohol zieht er Jacke und Hemd aus und macht sich auf die Suche nach Beatrice, findet aber nur die 14-jährige Annette. Kurzerhand entschließt er sich, mit ihr vorlieb zu nehmen. Er überrascht das Mädchen, legt sie auf den Rücken und hält sie fest. Annette schreit, versucht sich zu wehren, schafft es, sich loszureißen und ins Badezimmer zu fliehen. In diesem Moment erfasst auch Frank die Panik. Er flieht ebenfalls, nimmt die Beine in die Hand und rennt. Weit kommt er nicht, denn vor dem Haus wird er von Arbeitskollegen abgefangen und zur Rede gestellt. Das Vergehen des 25-Jährigen geht vor Gericht und Frank wird noch im selben Jahr zu 1 Jahr und 6 Monaten Haft wegen versuchter Vergewaltigung verurteilt. Während dieser Haftstrafe schwelgt er regelmäßig in Erinnerungen an seine Erlebnisse mit Annette, Beatrice und Dörte und befriedigt sich dabei selbst. Seine Haftstrafe verlängert sich um 10 Monate, als er versucht, aus der JVA zu fliehen. Doch nach 2 Jahren ist Frank endlich wieder frei. Diese neu gewonnene Freiheit nutzt er, um ein 8-jähriges Mädchen sexuell zu missbrauchen, indem er sie zum Oralverkehr zwingt. In Ermangelung an weiteren, für ihn in Frage kommenden Sexualpartnern, wendet er sich in der Folgezeit immer wieder Tieren zu, um seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. 1990 nimmt er seine Tätigkeit als Bauhelfer erneut auf. Parallel dazu kümmert er sich um seine Mutter, die mittlerweile krank ist und ihr Leben nicht mehr ganz allein bewältigen kann. Spätestens im November 1991, mit 29 Jahren, entwickelt Frank einen dauerhaften, zunehmenden, nicht nachlassenden Drang nach jungen, unentwickelten Mädchen. Er beginnt ziellos herumzufahren, um eines zu finden, das zierlich und unbehaart sein soll. Er will Sex mit einem jungen Mädchen. Zur Not mit Gewalt. Im Dezember 1991 wird der Drang dann so stark, dass er ihm einfach nachgehen muss. Es ist 19 Uhr am 13. Dezember, als er die 11-jährige Christine W. auf dem Heimweg vom Ballettunterricht entdeckt. Mit seinem kleinen Transporter fährt er an dem Mädchen vorbei, hält an und wartet auf sie. Dann fragt er sie nach dem Weg zu einer willkürlichen Adresse. Als sie ihm freundlich antwortet, packt er sie und bedroht sie mit einem Messer. Christine W. wehrt sich mit allem, was sie hat. Doch der Angreifer sperrt sie in den hinteren Sitzkasten des Transporters. Nach 20 Minuten Fahrt hält Frank den Transporter an und befreit das verängstigte Mädchen. Dann muss sie sich auf seinen Schoß setzen. Er fragt sie, wo sie herkommt und wie sie heißt. Und auch sie fragt ihn, wie er heißt, wo er herkommt, wieso er sie entführt hat. Das verunsichert Frank. Kurz überlegt er, ob er das Ganze abbrechen soll. Doch die Lust ist zu groß und er fordert das Mädchen auf, sich auszuziehen. Er streichelt sie und küsst sie im Intimbereich. Dann legt er sie auf die Rückbank und versucht, in sie einzudringen. Christine bekommt Angst, sagt, dass sie ihre Tage habe und dass sie einen Tampon trage. Seine Aufforderung, den Tampon einfach zu entfernen, kommt sie nicht nach. Dennoch versucht Frank mehrere Male, in das Mädchen einzudringen, scheitert jedoch. Christine schreit, versucht sich zu wehren. Irgendwann gibt Frank es auf. »Mit dir geht das nicht«, sagt er und lässt Christine gehen. Im März 1992 versucht er erneut, ein junges Mädchen in den Transporter zu ziehen und sie zu vergewaltigen, scheitert jedoch bereits daran, das Kind in den Transporter zu bekommen. Am gleichen Tag masturbiert er zu Hause, während er ein Pornoheft liest und sieht durch das Fenster die 8-jährige Ramona. Sie ist die Tochter seiner Nachbarin. Er geht hinunter, sagt ihr, sie solle ihn nach oben in die Wohnung begleiten. Als sie sich wehrt, packt er sie und trägt sie nach oben. Dort soll sie sich ausziehen. Doch auch dieses Mädchen wehrt sich und beginnt so laut zu schreien, dass Frank Angst bekommt. Angst, alle anderen im Haus könnten sie hören. Also öffnet er die Wohnungstür und lässt Ramona wieder gehen. 6 Monate später ist Frank Schmökels Wunsch, Sex mit einem Mädchen zu haben, noch immer nicht befriedigt. Am 2.9. verschläft er seinen Job, liegt im Bett und schaut sich wieder Pornohefte an. Er onaniert, denkt dabei an dieses eine Mädchen, das er schon seit längerem beobachtet. Die 11-jährige Ines K. Er fasst den Entschluss, noch einmal einen Versuch zu wagen. Er packt ein Pornoheft und ein Messer ein und passt sie auf ihrem Fahrrad ab, fragt auch sie nach dem Weg. Auch Ines bedroht er mit dem Messer, schubst sie in die Fahrerkabine und fährt los. In einem nahegelegenen Waldgebiet soll sie sich dann ausziehen, während auch er sich die Kleidung vom Leib reißt. Er zeigt ihr das Pornoheft, das er mitgenommen hat, zeigt ihr, wie man Sex macht, streichelt sie und küsst ihren Rücken. Er zeigt ihr ein Bild von Oralsex und sagt ihr, dass sie das nun auch tun soll. Sie solle seinen Penis anfassen und in den Mund nehmen. Anschließend fordert er sie auf, sich auf den Bauch in den Fahrersitz zu legen, damit er in sie eindringen kann. Als das nicht gelingt, beugt er das Mädchen über die Sitzlehne. Nun gelingt es ihm, in ihren After einzudringen. Er kommt zum Samenerguss, während das Mädchen schreit und vor Schmerzen weint. Als er fertig ist, lässt er sie gehen. Nur eine Woche später wird er festgenommen und am 23.06.1993 durch das Bezirksgericht Frankfurt an der Oder zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten sowie zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Missbrauch eines Kindes verurteilt. So wird Frank Schmökel am 14.07.1993 nach § 63 Strafgesetzbuch in die Landesklinik Brandenburg eingewiesen. Die psychiatrische Begutachtung ergibt eine sexualpathologische Triebabweichung im Sinne einer Sodomie mit nekrophilen Tendenzen und einer heterosexuellen Pädophilie, durch die das Kriterium der schweren seelischen Abartigkeit erfüllt wird. Auch eine dissoziale Persönlichkeitsstörung und eine Tendenz in Richtung Sadismus werden nicht ausgeschlossen. Zu Beginn der Unterbringung zeigt Schmökel sich in den Therapien und den Pflegern gegenüber aufgeschlossen und kooperativ, auch in Bezug auf seine pädophilen Tendenzen. In dem Glauben, Schmökel arbeite an seinen Problemen und stelle sich seinen Trieben, erhält er schnelle Lockerungen. Keiner der Therapeuten ahnt jedoch, dass der junge Mann sich weiterhin seinen Triebfantasien hingibt und kaum versucht, diese in den Griff zu kriegen. Am 7.9.1994 nutzt er dann die Gelegenheit einer Beurlaubung über Nacht und schafft es, aus dem Maßregelvollzug zu fliehen. Nachdem eine Bekannte ihn für eine Übernachtungsbeurlaubung aus der Klinik abgeholt hat, entwendet er mitten in der Nacht ihren PKW, schleicht sich aus dem Haus und passt um 6:50 morgens die 12-jährige Christine auf dem Weg zur Schule ab. Erst unterhält sich der 1,90 Meter große Mann freundlich mit ihr, fragt sie mehrfach nach dem Weg und wartet unauffällig, bis keine potenziellen Zeugen mehr auf der Straße zu sehen sind. Dann packt er die 12-Jährige und zieht sie ins Auto. Auch mit ihr fährt Frank in den Wald. Auch ihr sagt er, dass sie keine Angst zu haben braucht, solange sie seinen Anweisungen Folge leiste. Anders als sein vorheriges Opfer ist Christine völlig verängstigt. Sie traut sich kaum zu sprechen, ist still, zurückhaltend und beinahe gelähmt vor Angst. »Du bist ein Mädchen und ich ein Junge. Ich will mit dir Sex machen«, erklärt ihr Frank, während er ihr Bilder aus seinen Pornoheften zeigt. Er will ihr verdeutlichen, was er mit ihr vorhat. Will, dass sie weiß, was er von ihr erwartet. Dann soll sie sich ausziehen und seinen Penis in den Mund nehmen. Als sie seinem Befehl folgt, wird ihr kurz darauf schlecht. Frank lässt von ihr ab, leckt sie im Intimbereich und fordert sie dann nochmals auf, seinen Penis in den Mund zu nehmen. Doch es kommt nicht zum Samenerguss. Und auch nach einigen erfolglosen Versuchen des Geschlechtsverkehrs ist es Frank nicht möglich, einen Orgasmus zu erlangen. Stattdessen onaniert er, bis er einen Höhepunkt erlebt. Dann zieht er sich wieder an und auch die 12-Jährige darf sich wieder anziehen. Während sie hofft, diesen Albtraum nun überstanden zu haben, entscheidet Frank sich, dieses süße, kleine Mädchen für sich behalten zu wollen. Er verspricht ihr zwar, sie nunmehr nach Hause zu bringen, doch anders als erwartet, bringt er sie lediglich in ein weiteres Waldstück. Dort zerrt er sie aus dem Wagen noch tiefer in den Wald hinein und will wieder Sex mit ihr haben. Er wickelt Paketband um ihren Kopf und über den Mund, um potenzielle Schreie zu dämpfen. Fesselt dann ihre Füße so an zwei nahestehenden Bäumen, dass das Mädchen mit gespreizten Beinen auf dem Boden liegt. Erst da fällt ihm auf, dass er ihr so die Hose nicht ausziehen kann und auch, dass das Klebeband an ihrem Mund nicht hält. Also schneidet er ihre Hose und Unterhose auf und kündigt dem Kind Gewalt an. Als nächstes führt er einen Finger in ihre Scheide, bis es blutet. Anschließend versucht er wieder, in sie einzudringen, doch sie wehrt sich so sehr, dass es ihm nicht gelingt. Frank ist genervt. Wieder klappt es nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Also fasst er den Entschluss, das Mädchen einfach umzubringen und sich danach an ihrem toten Körper zu vergehen. Er bindet auch ihre Hände fest und drückt sowohl Nase als auch Mund zu, in der Absicht, sie zu ersticken. Der Körper des kleinen Mädchens zuckt und zittert. Dann ist alles ganz ruhig.
Ja, und dann hat sie geheult und hat gesagt, oh, ich möchte nach Hause. Meine Mutter hat sich schon Sorgen machen und mein Papa. Und sie haben mich so lieb und da habe ich die von dem Moment auf den anderen abgrundtief gehasst. Die hatte ein schönes Zuhause, ich hatte Kind. Die hatte alles Dritte, was ich nie hatte. Und dann habe ich sie versucht zu erwürgen, irgendwie so den Mund, die Nase, irgendwie alles zuzuhalten. Bin ich da ruft wie so ein Tier, ja, und so. Puh, weiß nicht, irgendwann lag die so leblos da, die Augen waren zu und ich dachte, die ist tot.
Schockiert von der eigenen Tat lässt Frank dann doch von ihr ab und statt den Körper zu vergewaltigen, sucht er das Weite. Er irrt ziellos durch den Wald, geschockt von seiner eigenen Tat. Als er zum Tatort zurückkehrt, fehlt jede Spur von Christine. Offensichtlich war sie nicht tot, nur bewusstlos und hat die Gelegenheit genutzt, zu fliehen. Schmökel gerät daraufhin wieder in Panik, versteckt sich im Keller eines Hauses in Quitzerow, in dem er am 12.04.1994, 5 Tage nach seiner Flucht aus dem Maßregelvollzug, gefunden wird. Er wird sofort wieder zurück in die Klinik verbracht. Ein Jahr später folgt die erneute Verurteilung. Dieses Mal erhält Frank Schmökel wegen der Vergewaltigung und dem versuchten Mord an Christine 14 Jahre Haft und eine erneute Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Erneut wird er begutachtet, erneut diagnostizieren die Gutachter eine schwere seelische Abartigkeit. Einen Monat nach der Verurteilung darf Schmökel bereits wieder in Begleitung von Pflegern auf dem Klinikgelände spazieren gehen. 10 Tage später schon nur noch in Begleitung eines Mitpatienten. Auch seine Mutter darf er nur wenige Wochen nach diesem Urteil wieder besuchen. Während dieser zweiten Unterbringung erkennt Schmökel mit Hilfe seines neuen Therapeuten, dass er Gewalt anwendet, um damit seine eigenen sexuellen Wünsche zu erfüllen. Die Beziehung zu diesem Therapeuten ist anders. Dr. B. erkennt ihn an, spricht ehrlich mit ihm, geht auf ihn ein. Der tiefenpsychologische Ansatz scheint zu wirken. Und auch die Tatsache, dass Dr. B. Schmökel Geld leiht und die beiden ein sehr freundschaftliches Verhältnis pflegen, scheint zu helfen. Auf einmal meint Schmökel, sich daran erinnern zu können, wie seine eigene Mutter ihn sexuell missbraucht hat. Er entwickelt immer mehr Träume und Fantasien, in denen er meint, sich an diese Misshandlungen erinnern zu können. Er beginnt regelmäßig Tagebuch zu führen und seine Gedanken aufzuschreiben. Doch nur 4 Monate nach Beginn der Therapie wird Dr. B. wegen unprofessioneller Methoden und mehrerer Verstöße gegen die Klinikregeln entlassen. Und nur kurze Zeit später gelingt es dem mehrfach verurteilten Sexualstraftäter erneut, aus dem Maßregelvollzug zu entweichen, indem er den PKW seines Arbeitstherapeuten klaut. Doch auch diese Freiheit währt nicht lange. Kurz vor dem Haus seiner Mutter wird Schmökel bereits wieder festgenommen. Wieder ein Jahr später erhält Frank Schmökel erneut Lockerungen, darf mit einem Mitpatienten im Garten dessen Mutter arbeiten. Ein halbes Jahr später versucht er wieder zu fliehen. Diesmal, indem er den PKW der Familie seines Mitpatienten klaut. 2 Tage lang ist er auf freiem Fuß, bis er wieder von der Polizei eingefangen wird. Nun wird Schmökel endlich besser gesichert und dennoch kann er entweichen. Am 19.02.1997 schlägt er die Gitterstäbe seines Zimmers auf und biegt sie auseinander. Diesmal schafft er es, 9 Tage in Freiheit zu bleiben. Kurz nach dieser Flucht wird er in eine andere Klinik verlegt, wo er aufgrund der Fluchtgefahr und der hohen Gefährlichkeit 2 Jahre lang in der höchsten Sicherheitsstufe geführt wird. Doch selbst das hindert den Verurteilten nicht an einem Ausbruch. Nur 6 Monate nach der Verlegung entfernt er wieder die Gitterstäbe. Wieder gelingt es ihm zu fliehen, wieder wird er gefasst und zurück in den Maßregelvollzug verbracht. Weiterhin wird er dort in der höchsten Sicherheitsstufe geführt. 1998 startet er seine Arbeit als Buchbinder und nimmt wieder an Therapien teil. Leider arbeiten die neuen Therapeuten ganz anders als Dr. B., den Schmökel über die Zeit hinweg zum einzig brauchbaren Therapeuten idealisiert. Immer größer wird Schmökels Frust, seine Ablehnung den neuen Therapeuten gegenüber und seine Wut auf das ganze System. In seinem Tagebuch schreibt er, einen großen Hass auf alle Verantwortlichen zu haben, kein Vertrauen zu haben. In einem Eintrag fasst er seinen Eindruck mit deutlichen Worten zusammen. Mehr als Theaterspielen lernt man im Maßregelvollzug nicht.
Ich muss tatsächlich sagen, dass wir in unserem Podcast ja schon mehrere Fälle hatten von Tätern, die sich an kleinen Kindern oder an Kindern im Allgemeinen vergriffen haben. Und ich da jedes Mal, also eigentlich jedes Mal so ein Machtbedürfnis drin sehe. Und Frank Schmökel ist einer der wenigen Männer, bei denen ich das Gefühl habe, dass es eigentlich nicht um Macht im Sinne von Dominanz ging. Und ich muss vielleicht vorweg sagen, bevor wir in diesen psychologischen Fall einsteigen, würde ich vielleicht ganz gerne erstmal irgendwie 1, 2 Sätze zu dem Fall an sich sagen. Maxi und ich haben den zusammen recherchiert und auch zusammen geschrieben. Das heißt, in diesem Fall kannte ich die Informationen schon und wusste, was passieren würde. Und mich hat das die ganze Zeit nicht losgelassen, das Gefühl, dass ich immer habe, wenn es um Gewalt oder Sexualstraftaten an Kindern geht. Ich habe immer einen Grundekel. Ich empfinde immer einen Grundekel und eine grundsätzliche Abneigung dem Täter gegenüber oder der Täterin gegenüber. Völlig egal, ob die Person eine furchtbare Kindheit hatte oder nicht. Da funktioniert irgendwie dieses, ja, der war mal Opfer und ist dann selber Täter und so. Da habe ich manchmal irgendwie Schwierigkeiten mit, wenn es am Ende um Kinder geht. Also,
ja.
Sagen wir, da entgleitet mir manchmal meine sonst so, ja, von mir versucht aufrecht zu erhaltende Objektivität. Und das ist halt, gerade bei solchen Fällen ist das häufig bei mir so. Ich finde aber an Frank Schmökel einfach so krass, dass der, also in dem Fall, den wir gerade besprochen haben, oder in dem ersten Teil davon zumindest, siehst du halt so unterschiedliche Tendenzen in alle möglichen Richtungen. Also wir haben diese Fluchtelemente da drin, wir haben die pädophilen Elemente da drin. Irgendwie sind sie aber auch nicht richtig pädophil, weil eigentlich sind die Mädels oder manche von den Mädchen schon zu alt, als dass man es als pädophil bezeichnen könnte. Es geht irgendwie nicht um Dominanz. Es geht für mich ganz viel um Versagen. Und um Unsicherheit. Und Ich muss gestehen, was mich an dem Fall am meisten irritiert hat, ist, wie unfassbar früh es losgeht mit diesen zwei Schlüsselerlebnissen, die sich später dann ja auch so ein bisschen durch sein Leben ziehen. Das eine mit dieser fünfjährigen Dörte, wo er das erste Mal quasi so Doktorspiele mit ihr macht und selber zum Orgasmus kommt, als er 11 ist. Und das andere, der erste Orgasmus durch das Rubbeln an einer Katze. Und das finde ich beides sehr erschreckend, muss ich sagen. Weil ich finde, dass es massiv verdeutlicht, dass er offensichtlich nicht aufgeklärt wurde. Weil 11 ist eigentlich viel zu spät für Doktorspiele. 11 ist viel zu spät für dieses, ich zeig dir meins, wenn du mir deins zeigst. Das ist irgendwie im Kindergartenalter so mit 4 oder 5 ist das was, was Kinder untereinander machen. Da hat das auch nichts mit Sexualität im Erwachsenenverständnis zu tun, sondern mit Neugierde. Aber 11 ist zu spät für sowas und der Altersunterschied 11 und 5 ist viel zu groß für solche Spiele und auch dieses an der Katze reiben und dabei zum Orgasmus kommen ist, finde ich, ich finde das verdeutlicht beides so krass, dieses nicht informiert sein über irgendwas.
Ja, und ich finde auch, also zum einen dieses totales nicht informiert sein über alles, was mit Geschlechtsverkehr und Sexualität zu tun hat. Ja. Und gleichzeitig das mit der Katze, ich meine, an sich ist es ja so, ich meine, wenn er sie irgendwie nur gestreichelt hat und sich nur an ihr gerieben hat und dadurch irgendwie sexuelle Erregung verspürt hat, ist es ja noch nichts irgendwie gewalttätig Auffälliges oder so. Mhm. Was ich aber trotzdem daran schon ein bisschen auffällig finde, ist, dass ja auch wenn du nicht sexuell aufgeklärt wurdest, ist es ja trotzdem nochmal irgendwie auffällig, dass du von einem Tier sexuell erregt wirst. Und ich, für mich irgendwie habe ich gerade den Gedanken gehabt, dass nicht nur so eine fehlende Aufklärung, sondern auch irgendwie ich das Gefühl hatte, dass er gerade vielleicht in diesem Alter total sexuell verwirrt war. Und ich frage mich, ob das sein könnte, vor allem vielleicht auch in Zusammenhang mit der Mutter, die ja irgendwie auch irgendwie übergriffig war. In dem Fall beschreiben wir ja, wie irgendwie die zusammen im Bett lagen und sie ihn umarmt hat und
er nicht weg darf.
Ja. Genau, dann erzählt er ja später auch, was ja vor Gericht dann irgendwie aber auch in Frage gestellt wird, ob das wirklich so passiert ist oder ob das eher ihm, keine Ahnung, suggeriert, falsche Erinnerungen oder absichtlich irgendwie von ihm herbeigeführt, ob das wirklich so passiert ist, wird in Frage gestellt von dem Gutachter im letzten Verfahren. Aber nehmen wir an, es ist zum Beispiel ein sexueller Missbrauch passiert, zusammen mit diesen Übergriffen, von denen wir ja wissen, die wahrscheinlich so passiert sind, dass ich mich frage, ob vielleicht er einfach auch sexuell sehr verwirrt war und das zusammenkam mit fehlender sexueller Aufklärung.
Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist fehlende sexuelle Aufklärung einer der größten Erziehungsfehler, den man machen kann, meiner Meinung nach. Also nehmen wir mal beiseite, dass du dein Kind nicht schlagen sollst, ihm keine Heroin spritzt und das bitte auch nicht alleine lässt. Also ne, nehmen wir mal diese absoluten No-Brainer daraus. Dann ist, finde ich, was so pädagogische Sachen angeht, mangelnde sexuelle Aufklärung einer der größten Erziehungsfehler überhaupt. Mhm. Weil du dein Kind weder vor sexuellem Missbrauch schützt, weil dein Kind gar nicht weiß, was da passiert, noch ihm beibringst, dein Körper gehört dir, niemand darf dich da und da anfassen. Es gibt einen Unterschied zwischen jemanden an der Hand nehmen und jemanden zwischen die Beine fassen. Es gibt einen Unterschied zwischen jemand, weiß ich nicht, streichelt meine Wange und jemand streichelt meinen Po. Oder halt auch eben dieses Thema, was darf ich bei anderen Leuten anfassen? Welche Grenzen muss ich wahren? Wofür sind Geschlechtsorgane da? Wo kommen Babys her? Und das ist einfach was, wo ich wirklich, da kann ich ewig drauf rumreiten, wie wichtig ich das finde, Kinder sexuell aufzuklären. Mhm. Und zwar nicht erst mit 13 oder so, wenn die sich schon ihre eigenen Pornos angeguckt haben in der heutigen Zeit und wissen, wie man den Penis in die Mumu steckt oder so, sondern viel früher. Also, ja. Ne, da gibt es ja zwar in der Schule auch irgendwie Sexualunterricht und sowas, aber das finde ich so wichtig und ich könnte mir schon vorstellen, dass er krass verwirrt war. Und was ich halt so unglaublich, ich muss halt ehrlich sagen, was ich so beängstigend finde.
Ja.
Weil ich mir das vorgestellt habe, wie dieser 11-jährige Junge mit diesem 5-jährigen Mädchen diese Doktorspiele spielt und da ist niemand dabei. Und du dir vorstellst, wie er dann tatsächlich irgendwie zum Orgasmus kommt und du dann rückblickend überlegst, dass er davon ja noch schwärmt, als er 25, 29, was auch immer ist.
Ja.
Und ich mir denke, das muss ein so unglaublich prägendes Erlebnis für ihn gewesen sein. Und irgendwie bekommt das im Rückblick, wenn man darüber nachdenkt, was er später gemacht hat, was er anderen Mädchen angetan hat als erwachsener Mann, bekommt das in diesem Moment schon sowas, wo man denkt, das ist nicht normal.
Ich finde halt, es schlägt direkt so einen Strang zu der Diagnose, die ja gestellt wurde, zur heterosexuellen Pädophilie. Und ich frage mich, ich habe mich auch gefragt, inwiefern das zusammenhängt und welche, ich sag mal, welchen Sinn und Zweck diese Pädophilie für ihn erfüllt. Oder wie wir das einordnen würden, so mit dem Abstand und dem theoretischen Wissen, was wir über den Fall haben. Was würdest du denn sagen zu dieser Diagnose der Pädophilie? Weil ich meine, da gibt's ja, Pädophilie ist ja nicht gleich Pädophilie.
Also, ich fachsimpel nur. Ich habe mit Herrn Schmökel nie gesprochen und ich habe auch die Gutachten dazu nicht gelesen. Das heißt, ich weiß es nicht. Aber auf Basis dessen, was wir wissen, vermute ich tatsächlich, dass er erstens nicht Kernpädophil ist, denn er hat eine Tochter und er hatte, das erfahrt ihr allerdings erst in der nächsten Folge.
Spoiler.
Kleiner Spoiler. Und er hatte auch eine Beziehung zu einer erwachsenen Frau. Spoiler auch an der Stelle.
Spoiler.
Aber er hat, also deswegen glaube ich schon mal, dass er nicht Kernpädophil ist. Das heißt, dass er sowohl mit Kindern als auch mit erwachsenen Frauen beispielsweise sexuelle Befriedigung erfahren kann.
Ganz kurz, was da ja auch dafür spricht, ist ja, dass er in diesem Einspieler, den wir in diesem Fall haben, sagt er, glaube ich, ja auch, dass als er sich an den Ziegen und Kälbern vergangen hat, dass er da den Gedanken hatte, mit einer Frau verkehren und sich auch Pornos von Erwachsenen anguckt.
Ja.
Was alles dafür spricht, dass es seine sexuelle Neigung nicht nur auf Kinder ausgerichtet ist.
Und die Pornos, die er den Mädchen zeigt, das ist keine Kinderpornografie.
Eben, ja.
Er zeigt ihnen Pornos von, also so, ne, Zeitschriften, wo zwei erwachsene Menschen miteinander etwas machen.
Ja.
Und die Tatsache, dass er sich Erwachsenenpornos anguckt und dabei onaniert, ist halt auch was, wo ich denke, das spricht auch gegen eine Pädophilie. Und von daher glaube ich tatsächlich, dass er nicht pädophil ist, um des Pädophilseins Willen.
Ja, ja. Ich weiß, was du meinst.
Um das Pädophilsein Willens.
Pädophilseins Willen. Ihr wisst, was wir meinen.
Sondern, weil junge Mädchen leichter erreichbar für ihn sind. Und so, also was wir über ihn wissen, ist, dass er seine ganze Jugend nicht eine einzige Beziehung zu einer gleichaltrigen Frau oder einem gleichaltrigen Mädchen hat. Das heißt, es gab in einzelnen Quellen Hinweise darauf, dass seine Mutter ihn in jungen Jahren krass abgeschirmt hat vor anderen Kindern. Das heißt, er hatte in sehr jungen Jahren möglicherweise keine Freunde. Was jetzt ja auch nicht unbedingt dazu beiträgt, dass jemand eine bessere Sozialkompetenz entwickelt. Und das Zweite ist, dass er ja erst als Jugendlicher irgendwann Freunde hat und irgendwie eine Clique hat. Und auch da ist aber nie die Rede davon, dass er irgendwie eine Freundin hat oder sowas. Das heißt, er hat ganz lange keinerlei Beziehung zu gleichaltrigen Mädchen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das in Kombination mit den Misshandlungen von seiner Mutter dazu geführt haben könnte, dass er eine so große Angst vor erwachsenen Frauen entwickelt hat und eine so große Hemmung, auch sexuelle Hemmung, weil er nie aufgeklärt wurde, weil er im Grunde, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich mit Mitte 20 immer noch sexuell verwirrt war, weil er nicht wusste, was er tun muss. Oder zumindest auf einer emotionalen Ebene nicht wusste, was ist Sexualität? Das ist ja was, was wir in der Pubertät irgendwann lernen. Mit jeder Erfahrung, die wir machen, verstehen wir mehr darüber, dass es eben nicht nur was damit zu tun hat, dass irgendwie Geschlechtsorgane ineinander gesteckt werden und dann ist gut, sondern was alles dabei damit zu tun hat. Und ich glaube, dass er so verunsichert war, dass er sich deswegen in erster Linie diese Mädchen ausgesucht hat, weil er so verunsichert war und weil die genauso wenig Erfahrung quasi haben wie er und leichter zu erreichen sind.
Was ich finde, was auch total dafür spricht, dass da diese sexuelle Aufklärung so stark fehlt, ist auch, wenn man sich seine Taten anguckt. Also ich meine, wie du vorhin gesagt hast, er zeigt den beiden Mädchen, ich glaube Ines und Christine, zeigt er ja die Bilder aus den Pornos und sagt, hey, wir machen jetzt das. Und mehr sagt er dazu, soweit wir wissen, nicht. Er sagt, okay, wir machen jetzt das, nimm das in den Mund, mach das so und so. Aber er hat diese Pornos dabei, weil er, meiner Meinung nach, das nicht anders erklären kann. Er weiß nicht, was er da machen soll. Und er macht es nur auf Basis dieser Fotos, die er da hat, die ihn bestimmt sexuell ansprechen. Aber er weiß eigentlich auch nicht, wie man das macht. Also braucht er die zur Unterstützung, wie so eine Anleitung. Und was ich auch sehe in den Taten ist, wie du gerade gesagt hast, diese Angst, von der er, glaube ich, auch getrieben wird. Also ich glaube auch nicht, dass er pädophil ist um der Pädophilie willen. Oh, jetzt war es richtig formuliert. Sondern ich denke auch, dass da ganz viel eben Angst und Furcht dabei ist. Vielleicht hängt das aber, ist auch was, was mit der Mutter zusammenhängt, weil die mir sehr dominant wirkt, vor allem im Kindesalter bei ihm. Und ja auch eben übergriffig und was weiß ich.
Und gewalttätig.
Und gewalttätig. Von daher liegt es gar nicht so fern, dass er vielleicht ein bisschen Angst hat vor Frauen, wenn das seine einzige, sein einziger sozialer Kontakt zu Frauen war. Wenn sie ihn abgeschirmt hat, kann es sein, dass er vielleicht gelernt hat, okay, Frauen sind so, wenn man es jetzt mal ganz platt formuliert. Und man merkt es, finde ich, bei ihm sehr, dass er immer wieder Panik bekommt oder immer wieder unsicher wird, wenn diese, in Anführungszeichen, wehrlosen Kinder, wehrlosen Mädchen auf einmal wehrhaft werden und vielleicht nach ihm treten, schreien, laut werden. Dann lässt er immer von ihnen ab oder ist so irritiert, dass er abhaut oder weiß gerade gar nicht, wie er mit der Situation umgehen soll.
Ja.
Und auch als Christine mit ihm anfängt zu sprechen, das ist ja nicht der Moment, wo sie sich dann groß wehrt. Aber er ist trotzdem verunsichert davon, dass sie sich anders verhält, als er es erwartet hat. Und das bringt ihn schon so weit aus der Bahn, dass er ja total aus der Rolle fällt eigentlich.
Was das, finde ich, noch unterstreicht, ist, wir haben ja zwei Opfer, die Christine heißen, was ich ein bisschen verwirrend finde. Und beim zweiten Fall ist es ja so, dass das Mädchen sich gar nicht wehrt. Also in den Gerichtsunterlagen steht sogar, dass sie so große Angst vor ihm hatte, dass er versucht hat, ihr die Angst zu nehmen, weil er völlig überfordert war davon, wie viel Angst sie vor ihm hat. Und sie hat am Anfang alles mitgemacht, was er von ihr wollte und hat sich quasi komplett verkrochen und war sehr folgsam, weil sie so erstarrt war vor Angst. Und die Tatsache, dass er ausgerechnet sie dann behalten wollte, weil sie so süß und niedlich ist, unterstreicht für mich auch diese Vermutung nochmal zu sagen, es ging nicht um den pädophilen Akt an sich, sondern es ging um das Gefühl, jemanden zu haben, der einem nicht widerspricht, jemanden zu haben, der einen nicht verunsichert.
Ja,
der einem keine Angst macht quasi, der einem nicht das Gefühl gibt, dass er Nachfragen stellt oder sich wehrt oder was auch immer, sondern der einfach da ist, um das zu tun, was er tun soll.
Hm.
Nämlich die Rolle zur Befriedigung zu spielen, die Frank Schmückel sehen will. Aber sonst nichts. Und das, finde ich, wird da so deutlich, auch dadurch, dass er in dem Moment, wo sie dann doch anfängt, sich zu wehren, das ist ja die Christine, die er tatsächlich fast umbringt. Und in dem Moment, wo sie dann doch anfängt, sich zu wehren, ist der Moment, in dem er versucht, sie umzubringen. Weil er damit nicht umgehen kann. Weil er nicht weiß, was er tun soll. Und er sagt ja selber, also er sagt selber später, dass er dachte, ja, okay, dann muss er sie umbringen, damit sie aufhört, sich zu wehren.
Hm. Ja, und da kommt ja auch wieder so eine Überforderung irgendwie raus.
Ja, genau. Ja. Und im Grunde aber auch das Gefühl von, okay, ich bin zu weit schon gegangen, jetzt muss ich das zu Ende bringen, weil jetzt will ich das auch machen. Und dann denkt er ja, dass er sie umgebracht hat. Und dann kommt damit aber wieder die Überforderung und er denkt sich, oh Gott, was habe ich gemacht?
Mhm.
Und weicht quasi davon zurück, weil das ist irgendwie auch nicht das, was er will. Und ich finde, da spielt in diesen Taten so furchtbar und so schrecklich und so, ehrlich gesagt, widerlich ich sie auch finde.
Ja, ja.
Ich habe das Gefühl, in jeder einzelnen davon spiegelt sich so viel Angst und Unsicherheit und Überforderung. Und gleichzeitig aber irgendwie auch so eine Sehnsucht nach etwas, von dem er, glaube ich, gar nicht weiß, was es ist.
Ja, und ich sehe da aber auch so eine, also ich finde sein Trieb oder das Verhalten, was er aufgrund seines Dranges oder seines Triebes an den Tag legt, das wirkt für mich auch irgendwie, also ich kaufe ihm von seinem Verhalten her ab, dass sein sexueller Drang wirklich so stark war, dass er teilweise nicht wusste, wohin.
Ja.
Und dass er dafür ein Ventil gesucht hat, vielleicht sogar wirklich panisch wie so jemand, keine Ahnung, der, was weiß ich, nächste Pille sucht oder sonst irgendwas, der halt wirklich richtigen Druck hat.
Du meinst sowas wie Suchtdruck?
Genau, Suchtdruck, dass es so in diese Richtung geht. Und ich nehme ihm ab, dass das was war, was unmittelbar befriedigt werden musste, was nicht gut heißt oder was nicht entschuldigt, was für Taten er damit begangen hat. Mhm. Das sollten wir vielleicht gerade in dieser Folge nochmal ganz deutlich sagen, dass wir, auch wenn wir hier sagen, okay, da ist irgendwie, wir glauben, dass es viel mit Angst zu tun hat oder viel mit Unsicherheit oder jetzt eben mit sowas wie sogar ein Suchtdruck, das bedeutet nicht, dass diese Taten zu entschuldigen sind. Es ist trotzdem komplett in seiner Verantwortung natürlich, wie er sich verhält. Und wie immer suchen wir nur danach, was erklären könnte und nicht, was entschuldigen könnte.
Was ich finde, was diesen Punkt noch weiter unterstreicht, den du gerade genannt hast mit dieser Triebhaftigkeit, ist erstens, dass er ja nicht umsonst im Maßregelvollzug gelandet ist.
Ja.
Das heißt, er wurde vermindert schuldfähig gesprochen, weil man ihm meiner Meinung nach von dem, was ich weiß, auch berechtigterweise geglaubt hat, dass er diesen unkontrollierbaren Trieb hat, diesen unkontrollierbaren Sexualtrieb, der ihn zu diesen Straftaten bewogen hat. Was ich finde, was das noch weiter unterstreicht, ist erstens, dass es einzelne Quellen gab, die beschrieben haben, dass er sich zum Beispiel sogar bei der evangelischen Kirche Hilfe gesucht hat und versucht hat, Leute zu finden, die ihm helfen können, mit diesen Herausforderungen umzugehen, dass er super unglücklich war, viel geweint hat als Jugendlicher und gesagt hat, er weiß nicht, wohin damit, er weiß nicht, wie er mit dieser Unsicherheit umgehen soll und mit dem Bedürfnis, kleine Mädchen anzufassen. Mhm. Das heißt, ihm war das klar, dass das nicht normal ist und er hat diesen Leidensdruck gehabt. Und das ist ja immer ein großer Punkt bei sowas, Leidensdruck.
Ja.
Und das Zweite, was ich finde, was es noch weiter unterstreicht, ist die Tatsache, dass er sich an Tieren vergeht. Weil, seien wir ehrlich, er hat selber gesagt, ich meine, Tiere urinieren oder koten, während er das macht. Weil anders als Menschen achten die da logischerweise nicht drauf. Das heißt, er hat selber gesagt, dass er manchmal aus diesem Stall rauskam, wenn er das gemacht hat und komplett schmutzig war und dass er sich vor sich selber geekelt hat, dass er das gemacht hat, aber dass er nicht anders konnte.
Ja.
Und das ist, finde ich, etwas, wo eine massive Grenze überschritten wird. Ich finde das so ein bisschen vergleichbar mit beispielsweise mit so Porno-Konsumsucht.
Ja.
Wenn jemand nicht mehr zur Arbeit geht, weil er so viel onaniert zum Beispiel und so viel Pornos konsumiert, dass er andere Dinge vernachlässigt oder auch nicht mehr duschen geht oder so. Das ist für mich immer ein Indikator, dass da irgendwas komplett aus den Fugen geraten ist. Und wenn jemand bereit ist, sich von Tieren komplett einkoten und voll urinieren zu lassen, nur um sich dabei quasi an diesen Tieren zu vergehen, obwohl er es selber widerlich findet und eklig findet, dann finde ich, ist das schon auch nochmal ein Hinweis darauf, wie krass das eigentlich ist.
Ja.
Und ich finde die Tatsache, dass er zu spät zur Arbeit kommt, weil er im Bett liegen bleibt und verschlafen hat und die ganze Zeit am Onanieren ist und Porno-Hefte anguckt, widerspricht auch zumindest einer Kernpädophilie, weil er offensichtlich ja durch normale Pornografie auch erregt ist.
Ja.
Und es unterstreicht, finde ich, auch nochmal dieses Triebhafte. Weil ganz ehrlich, wie oft kommst du schon zu spät, weil du es dir selber machst? Also zu spät zur Arbeit. Das ist
mir persönlich sowas, ist noch nie passiert.
Nein, sowas, das passiert
ja, nee,
nicht.
Eben. Ja.
Und das ist halt was, wo ich mir denke, das unterstreicht es einfach nochmal diesen extremen Trieb, den er hat und auch diese massive, ja, im Grunde, dass diese Mädchen mehr oder weniger wie so eine Ersatzbefriedigung in Anführungszeichen sind, weil er halt an die Frauen nicht rankommt. Genauso wie die Tiere für ihn im Grunde Ersatzbefriedigung sind.
Ja.
Also, und versteht mich hier nicht falsch, ich will nicht hier irgendwie Kinder degradieren oder sagen, naja gut, was hätte er machen sollen oder so. Ne? Er hätte 1000 Optionen gehabt und ich will das nicht verharmlosen. Versteht mich bitte nicht falsch.
Ja, aber insofern stimme ich dir vollkommen zu. Vor allem jetzt hier am Beginn, finde ich, war die Unterbringung im Maßregelvollzug auf jeden Fall angebracht und richtig und würde wahrscheinlich heute genauso wieder getroffen werden. Wenn wir jetzt schon beim Maßregelvollzug sind, in der Folge haben wir ja auch ein bisschen über den Behandler vom Frank Schmökel gesprochen, über den Dr. B. Soweit ich weiß, ist er ja entlassen worden wegen unprofessionellen Verhaltens. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, in einer der letzten Folgen haben wir auch über Missbrauch in der Therapie gesprochen. Vielleicht sind euch so die ein oder anderen Sachen aufgefallen, die dieser Therapeut gemacht hat, die eigentlich unprofessionell sind oder eben nicht dazu führen, dass die Beziehung zwischen Patient und Therapeut distanziert und professionell bleibt. Aber ich wollte dich gerne mal fragen, Babsi, wie hast du das denn während der Recherche erlebt? Wie schätzt du das ein, so diese Bindung zwischen ihm und dem Therapeuten und auch diese starke Idealisierung, die er danach an den Tag gelegt hat?
Also tatsächlich ich bin prinzipiell immer skeptisch, wenn irgendjemand idealisiert wird. Da werde ich sowieso skeptisch, weil ich finde, dass es häufig auf der einen oder anderen Seite der Idealisierung ein Indikator für etwas. Prinzipiell finde ich, wenn du deinen Patienten als Psychologe Geld leihst, ist das schon mal ein Indikator für eher weniger professionelle Herangehensweise, würde ich jetzt aus meiner bescheidenen Perspektive mal vermuten wollen. Und das andere ist die Tatsache, dass ich glaube, dass wenn du mit jemandem 4 Monate lang tiefenpsychologisch arbeitest und nach diesen 4 Monaten die Person plötzlich der Meinung ist, meine Mutter hat mich sexuell misshandelt und missbraucht und ich bin jetzt überzeugt davon, dass das der Grund dafür war und der Therapeut bereits nach 4 Monaten massiv idealisiert wird, da freundschaftliche Bande bestehen, die so stark ausgeprägt sind, dass Schmökel ja auch in den nächsten 10 Jahren diesem Therapeuten immer wieder Briefe schreibt und sie schreiben sich Briefe hin und her. Also es ist nicht nur eine einseitige Sache.
Wie der antwortet? Das wusste ich noch gar nicht.
Doch, sagt er, antwortet ihm auch.
Nein!
Also sie tauschen Briefe aus und sie telefonieren und sie sind irgendwann keine, das ist irgendwann keine Therapeut-Klient- oder Therapeut-Patient-Beziehung mehr, sondern es ist wie eine Bekanntschaft.
Hä, ernsthaft? Das wusste ich noch nicht.
Mhm.
Ach du.
Und das ist halt einfach was, wo ich mir denke, ich glaube, dass wenn ich mir, und ihr werdet mir spätestens nach der nächsten Folge zustimmen, wenn ich mir Schmökels Persönlichkeitsstruktur anschaue, von dem, was wir wissen, dann glaube ich, dass dieser Therapeut auf irgendeiner Ebene Schmökels Selbstwertgefühl sehr geschmeichelt haben muss oder es sehr erhöht haben muss. Und dass das der Grund dafür ist, dass er ihn idealisiert. Denn es gibt eine Persönlichkeitstendenz, und diejenigen von euch, die sich gut auskennen werden, wissen, welche ich meine, bei der Betroffene sehr empfänglich sind für die Bestätigung von außen und dazu neigen, manche Menschen zu idealisieren, die ihren Selbstwert sehr erhöhen und andere Menschen, die ihrem Selbstwert schaden, extrem zu verdammen und zu verurteilen.
Wie zum Beispiel die anderen Therapeuten, die dann natürlich alle inkompetent waren nach dem Dr. B.
Genau. Und das ist für mich ein ganz starker Indikator dafür, dass in dieser... Und da will ich keinem Therapeuten und auch dem Dr. B. will ich überhaupt nichts unterstellen und auch nicht sagen, dass da irgendwie was mit Absicht falsch gelaufen ist. Aber von dem, was ich von außen sehe, würde ich vermuten, dass diese Patient-Therapeut-Beziehung nicht auf der professionellsten Ebene abgelaufen sein kann.
Ja.
Weil die Tatsache, dass da Briefe hin und her geschrieben werden, dass Geld verliehen wird und auch die Tatsache, dass der Therapeut so krass idealisiert wird, spricht für mich... Also spricht meiner Meinung nach mindestens für ein nicht optimales Vorgehen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Allein also, schon die Idealisierung nicht.
Allein schon die Idealisierung ist meiner Meinung nach etwas, was jetzt, wenn es jetzt keine Ahnung, Patient mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zum Beispiel ist, weil da passiert es immer wieder, ne, dann ist, da ist es Teil auch der Symptomatik, dass idealisiert wird und dann entwertet wird und idealisiert und entwertet und es passiert auch in der Therapeuten-Patienten-Beziehung. Aber in, ich würde mal sagen, fast allen anderen Symptombereichen, Diagnosen oder Situationen, würde ich sagen, dass wenn ein Patient einen Therapeuten so stark idealisiert, dann würde ich sagen, mach lieber einen Behandlerwechsel. Weil dann, das ist dann was, ja. wo die Nähe-Distanz so verloren geht und diese Nähe-Distanz, die braucht es halt einfach, damit da auch was entstehen kann und damit man da arbeiten kann. Weil es gibt einen Grund, warum Therapeuten keine Freunde von sich behandeln oder keine Angehörigen von sich behandeln, weil man da eine bestimmte Distanz braucht, damit man da auch ins Arbeiten kommen kann.
Ja, und ich glaube, wenn du als Therapeut von einem Patienten idealisiert wirst, nehmen wir mal Borderline-Patienten aus, weil, ne, wie du schon gesagt hast, ist da das Teil dazu. Der Symptomatik, das hat wenig mit deiner eigenen Leistung als Therapeut zu tun. Aber bei allen anderen, zumindest meines Wissens nach, bei allen anderen psychischen Störungen, auch bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung und narzisstische Persönlichkeitsstörungsbetroffene neigen ja auch dazu, Leute zu idealisieren oder sie abzuwerten, je nachdem, was das mit ihrem Selbst, was diese Leute mit ihrem Selbstwert machen. Da brauchst du halt das bestimmte Fingerspitzengefühl, um es hinzukriegen, dass das nicht passiert. Weil ich behaupten würde, dass wenn ein solcher Patient anfängt, dich zu idealisieren, dann hast du behandlungstechnisch einen Fehler gemacht.
Ja. Und da unterscheiden wir zwischen, der Patient darf natürlich gut finden, was der Therapeut macht, der darf das Gefühl haben, er ist in den richtigen Händen und er darf auch den Therapeuten mögen. Soll er auch. Es soll eine gute therapeutische Beziehung sein. Aber idealisieren ist halt nochmal so eine Spur mehr. So, nur die Person kann das und alles, was der macht, ist so toll. Und ne, dass es einfach nie auch mal kritische Situationen gibt, sondern immer nur Positives und immer nur Unkritisches, was auch von den Patienten dann so wahrgenommen wird. Und das ist halt was, was nicht geht. So, es darf gerne eine positive Beziehung sein, aber diese Beziehung ist ja auch dafür da, um auch mal schwierige Gespräche und auch mal Kritik aushalten zu können.
Frank Schmückel sagt tatsächlich über den Dr. B., dass er, oder beziehungsweise er beschreibt die Beziehung mit ihm auf eine Art und Weise, sodass die psychologischen Sachverständigen, die später dazu gehört werden, tatsächlich sagen, dass es sich anfühlt, als würde er ihn als so eine Art Vaterfigur betrachten. Und da denke ich mir halt, spätestens da musst du halt als, egal ob du eine Therapeutenausbildung hast oder nicht, aber jeder geschulte Psychologe muss spätestens an der Stelle wissen, fuck, ich glaube, ich habe irgendwas richtig falsch gemacht. Hm. Weil das ist ein Podest, auf das du als Therapeut oder Therapeutin, da solltest du nie draufstehen.
Ja.
Wenn das passiert ist, hast du als Therapeut irgendetwas falsch gemacht.
Naja, oder es liegt vielleicht doch in der Persönlichkeitsstruktur des Patienten, aber dann musst du es bemerken und musst damit arbeiten und musst dafür sorgen, dass das nicht so weiterläuft, wie es läuft.
Ja, das meine ich halt. Ja. Also wenn der 10 Jahre später dir immer noch Briefe schreibt und die Gutachter sagen, der sieht also in dir eine Vaterfigur, hast du was falsch gemacht.
Ja, ja. Es läuft nicht weiter als die Therapie. Ganz ehrlich, man macht die Therapie und man beendet sie. Und Therapie ist dafür da, dass der Patient danach ohne den Therapeuten weitermachen kann. Wir sind keine lebenslange Begleitung. Das ist...
Ja.
Nee, also, oh Gott, na, da kriege ich zu viel.
Ja, also und wenn ihr jetzt der Meinung seid, die Beziehung zwischen dem Therapeuten und Frank Schmökel sei ungesund und zu privat gewesen, dann wartet auf die nächste Folge.
Wenn wir jetzt schon beim Maßregelvollzug waren und bei der Behandlung und Therapie, würde ich gerne zum Ende der Folge hin nochmal ganz kurz einen Abstecher machen in Richtung Lockerungsstufen, Maßregelvollzug.
Mehrfache Entweichungen, Ausbrüche, wie konnte das passieren? Was zur Hölle ging da ab? Warum ist das nicht durch die Medien gegangen? Ist das heute immer noch so im Maßregelvollzug, Maxi?
Maxi? kleiner Spoiler auf die nächste Folge. Wir werden in der nächsten Folge auch nochmal deutlich mehr nochmal darüber sprechen. Weil ihr werdet euch es denken, es geht natürlich, der Fall geht natürlich weiter und dann passieren vielleicht in die eine oder andere Richtung noch ein paar Dinge, über die wir dann in der nächsten Folge eben sprechen werden. Was ich sagen kann, ist, dass ja der Maßregelvollzug der 80er und 90er Jahre war ja nochmal deutlich anders, als er heute ist. Also was wir wissen, ist, dass nach dem Fall von Frank Schmökel der Maßregelvollzug nochmal geändert wurde, es wurden Verbesserungen eingefügt, es wurde sicherer gemacht alles. Und damals, in der Zeit, wo Frank Schmökel eben erstmalig untergebracht wurde, waren Maßregelvollzugseinrichtungen wohl eher sowas wie Kliniken als wie Gefängnisse. Also quasi wurde jetzt nicht der Hauptaugenmerk auf die Sicherung gelegt, sondern eher auf die Besserung, so wie ich das verstanden habe. Ich war da ja noch entweder nicht auf der Welt oder sehr klein. Ich habe da also das nicht live mitbekommen. Aber es war auf jeden Fall so, dass das System ein ganz anderes war, als es heute ist. Und was ich dazu sagen muss, und da können wir jetzt tatsächlich hier aus Baden-Württemberg wenig sagen, denn Maßregelvollzug ist eine Ländersache. Das heißt, jedes Bundesland macht die Regeln für den Maßregelvollzug unterschiedlich. Jede Klinik hat unterschiedliche Ausgangsregelungen. Und von daher war das damals sicherlich anders, als es heute war. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel erzähle und zu viel Spoiler, wir sehen alle, dass er wirklich viele Lockerungsstufen bekommen hat, wo man sich an den Kopf fassen möchte und wo man sagen möchte, nein, bitte nicht, bitte lass ihn nicht schon wieder raus. Seid gespannt auf die nächste Folge auf jeden Fall, denn da wird das Ganze nochmal eine Spur härter.
Ich würde gerne an der Stelle noch etwas ergänzen, weil ich glaube, im Grunde geht es in der heutigen Folge ja sehr viel um seine Sexualpräferenz und um diese ekelhaften, muss man ja ehrlich sagen, Übergriffe auf diese Mädchen. Und was mir dabei auch noch in den Sinn gekommen ist, ist zum einen, also ich würde gerne noch so ein bisschen, noch einen Moment länger über diese Tatsache sprechen, wie unbeholfen er ist und wo er mich überall überrascht hat. Weil wir haben ja auch am Anfang gesagt, dass es so ein ungewöhnlicher Täter ist, der so überraschende Taten irgendwie begangen hat, wo man denkt, das passt irgendwie nicht so ins Schema. Und das, worüber ich gerne irgendwie noch einen Moment sprechen wollen würde, und da wüsste ich auch gerne, was du noch darüber denkst, ist die Tatsache, dass er ja im Grunde bei den versuchten Vergewaltigungen jedes Mal gescheitert ist.
Ja.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Er hat nur bei einer versuchten Vergewaltigung ist es tatsächlich auch zur Penetration gekommen.
Mhm.
Und bei allen anderen hat es nicht geklappt.
Naja, und Penetration
mit Geschlechtsorganen. Genau.
Einmal mache ich auch mit dem Finger.
Ja, korrekt. Ich meinte penetrativen Sex.
Mhm.
Und das, was ich daran so krass finde, ist, als ich den Fall das erste Mal gelesen habe, war ich mir sicher, dass er die Mädchen nach der versuchten Vergewaltigung töten würde. Insbesondere, weil sie gescheitert ist. Weil ich jemanden, also in der nächsten Folge sprechen wir ja noch ein bisschen genauer über seine Diagnosen, aber wir haben ja schon in diesem Fall von einer dissozialen Persönlichkeitsstörung gesprochen. Und ich hätte vermutet, dass er aufgrund dieser Kränkung, wenn jemand versucht, jemanden anders zu vergewaltigen und das misslingt, dann ist das ja deine eigene Unfähigkeit quasi, die du vielleicht darauf attribuierst. Also viele Täter werden dadurch ja wütend, weil es eine narzisstische Kränkung ist, dass es nicht gelungen ist. Und was mich überrascht hat, ist, dass er, indem er die Mädchen laufen lässt, im Grunde den Beweis seiner sexuellen Unfähigkeit weiterleben lässt. Bitte zitiert mich nicht, das ist nicht meine Meinung, aber um es mal hart zu formulieren, er ist nicht in der Lage, mit einer erwachsenen Frau eine vernünftige sexuelle Beziehung aufzubauen. Und er ist selbst bei kleinen Mädchen, die sich nicht wehren können, nicht in der Lage, mit ihnen penetrativen Sex zu haben. Was für ihn oder für manche Menschen sicherlich als sehr, sehr demütigend wahrgenommen werden kann. Aber er selber, anstatt diese Mädchen aus Frust und aus Wut und vielleicht auch, um das zu verstecken, dass er es nicht kann, anstatt sie dafür zu töten und es verschwinden zu lassen, als wäre es nie passiert, lässt er den Beweis seiner Unfähigkeit laufen. Und das ist etwas, das mich wirklich überrascht hat.
Ja, das stimmt. Das hätte ich auch, hätte ich das dann neu gelesen. Für euch als Info, die Babsi hat den Fall zuerst gelesen und hat mir da schon ein bisschen was erzählt. Von daher wusste ich, was passiert. Aber ich glaube, hätte ich das so chronologisch auch gelesen, glaube ich, hätte ich diese Vermutung bestimmt auch gehabt. Das kann ich nachvollziehen.
Ja, zumal ich mir denke, diese Mädchen sind weiter am Leben geblieben und ihr werdet in der zweiten Folge hören, dass Frank Schmökel durchaus in der Lage ist, Menschen das Leben zu nehmen. Das heißt, das ist auch was, das ich nicht verstehe. Er hat es bei dem letzten Mädchen ja sogar versucht und hat sich dann so sehr vor sich selbst erschrocken, dass er zurückgewichen ist und weggelaufen ist. Und als er wiederkommt, ist sie weg. Aber das ist halt auch was, wo ich mir denke, da hat er sie aber nicht getötet, um seine Unfähigkeit zu verstecken, sondern er hat sie getötet, damit sie aufhört, sich zu wehren, damit er das endlich vollziehen kann, quasi. Und hat sich dann aber selber so sehr vor sich selbst erschreckt, dass er es nicht machen konnte. Und das ist für mich was, da steckt so viel Angst drin.
Mhm.
So viel Angst und so viel Unsicherheit und so viel Unbeholfenheit. Und das fand ich so überraschend, weil normalerweise, wenn wir sagen, die meisten Menschen, die Kinder missbrauchen, sind nicht Pädophile und das entspricht ja der Wahrheit, dann gehe ich in meiner Annahme normalerweise davon aus, dass die Leute, die sich an Kindern vergreifen, das normalerweise aufgrund von so einem Macht- oder Dominanzbedürfnis tun. Aber bei Frank Schmökel scheint das offensichtlich nicht der Fall zu sein, weil das offensichtlich gar nicht das ist, was ihn daran so antörnt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das war für mich irgendwie so, also wirklich überraschend, insbesondere im Hinblick auf diese dissoziale Persönlichkeitsstruktur, weil da normalerweise ja auch narzisstische Elemente eine Rolle spielen und Frank Schmökel, wie ihr in der nächsten Folge hören werdet, eigentlich nicht dafür bekannt ist, dass er der Meinung ist, sich nicht gut darstellen zu können oder sowas. Und ich finde, er wirkt wie der unsicherste Charakter überhaupt und das ist das, was ihn für mich so verstörend macht. Weil, wie ihr in der zweiten Folge sehen werdet, er so unglaublich unberechenbar ist.
Ja, während auf jeden Fall.
Während er gleichzeitig so unsicher ist.
Ja.
Lasst uns gerne wissen, was ihr darüber denkt, über unsere Theorien, über unsere Gedanken, über das, wie wir die erste Hälfte von Frank Schmökels Geschichte, ja, wie wir das einschätzen, was ihr darüber denkt, vielleicht auch, was ihr für Ideen dazu habt. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, trotz der brutalen Darstellung und trotz der Geschehnisse. Und wir hoffen natürlich auch, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Und folgt uns auch bei Part 2 von Frank Schmökel.
Auf jeden Fall. Und damit sagen wir, seid lieb zueinander und
tschüss!